Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Gerd Westphal ließ die erste von 9 Folgen der Erzählung Die vertauschten Köpfe, eine indische Legende von Thomas Mann. Sie entstand 1939-40 im amerikanischen Exil des Autors, der damals 65 Jahre alt war. Lange hatte Thomas Mann keine Novelle geschrieben. Mario der Zauberer lag schon 10 Jahre zurück. Ungewöhnlich für den Autor spielt Die vertauschten Köpfe in Indien. Thomas Mann besaß keine nennenswerte Kenntnis der indischen Vorstellungswelt, doch er schrieb 1939 in sein Tagebuch Gedanken an eine indische Novelle nach einem schon früher angemerkten Motiv. Über dieses Motiv äußerte er sich später so, da ich eine Erholungsarbeit brauchte, da überdies die Hindu-Mischung aus Sinnlichkeit und Metaphysik, die Identitätswirrnis, das Liebes- und Persönlichkeitsproblem mich anzogen, so ließ ich mich auf die Sache ein und habe es nicht zu bereuen, denn ich glaube, es ist etwas Leichtes und Souveränes zustande gekommen. Hören Sie Gerd Westphal mit dem Anfang der Novelle.
Die Geschichte der schönhüftigen Sita, Tochter des aus Kriegerblut stammenden Kuhzüchters Sumantra und ihrer beiden Gatten, wenn man so sagen darf, stellt, blutig und sinnverwirrend wie sie ist, die höchsten Anforderungen an die Seelenstärke des Lauschenden und an sein Vermögen, den grausamen Gaukeleien der Maya des Geistes Spitze zu bieten. Es wäre zu wünschen, dass die Zuhörer sich an der Festigkeit des Überliefernden ein Beispiel nehmen, denn fast mehr Mut noch gehört dazu, eine solche Geschichte zu erzählen, als sie zu vernehmen. Von Anfang bis zu Ende trug sie sich aber zu wie folgt. Zu der Zeit, als Erinnerung in den Seelen der Menschen emporstieg, wie wenn ein Opfergefäß sich vom Fuße her langsam mit Rauschtrank füllte oder mit Blut, als der Schoß strenger Herrenfrömmigkeit sich dem Samen des Urvorherigen öffnete, Heimweh nach der Mutter alte Sinnbilder mit verjüngten Schauern umgab und die Pilgerzüge anschwellen ließ, die im Frühjahr zu den Wohnhäusern der großen Weltamme drängten, zu dieser Zeit hielten 2 Jünglinge wenig verschieden an Jahren und Kastenzugehörigkeit, aber sehr ungleich nach ihrer Verkörperung, enge Freundschaft. Der jüngere von ihnen hieß Nanda, der etwas ältere Sridharman. Jener war 18 Jahre alt, dieser schon 21, und beide waren je an ihrem Tage mit der heiligen Schnur umgürtet und in die Gemeinschaft der 2-mal Geborenen aufgenommen worden. Beheimatet waren sie in demselben Tempeldorfe mit Namen Wohlfahrt der Kühe und hingesiedelt vor Zeiten auf Fingerzeig der Götter an seiner Stätte im Lande Kosala. Es war mit einer Kaktushecke und einer Holzmauer umhegt, von deren nach den 4 Himmelsgegenden gerichteten Toren ein wandernder Wesenserkenner und Eingeweihter der Göttin Rede, der kein unrichtiges Wort sprach und im Dorfe gespeist worden war, den Segensausspruch getan hatte, dass ihre Pfosten und Querbalken von Honig und Butter tröpfen. Die Freundschaft der beiden Jünglinge beruhte auf der Unterschiedlichkeit ihrer Ich- und Mein-Gefühle, von denen die des einen nach denen des anderen trachteten. Einkörperung nämlich schafft Vereinzelung. Vereinzelung schafft Verschiedenheit. Verschiedenheit schafft Vergleichung. Vergleichung schafft Unruhe. Unruhe schafft Verwunderung. Verwunderung schafft Bewunderung. Bewunderung aber Verlangen nach Austausch und Vereinigung. Etat vai tat. Dieses ist das. Und auf die Jugend zumal trifft die Lehre zu, wenn der Ton des Lebens noch weich ist und die Ich- und Mein-Gefühle noch nicht erstarrt sind in der Zersplitterung des einen. Der Jüngling Sridharman war ein Kaufmann und eines Kaufmanns Sohn. Nanda dagegen zugleich ein Schmied und ein Kuhhirt, da sein Vater Garga sowohl den Hammer führte und den Vogelfittich zur Auffachung des Feuers, wie auch Hornvieh unterhielt im Pferch und auf der Weide. Sridharmans Erzeuger betreffend, Bhavaputi mit Namen, so leitete er seine Geburt in der männlichen Linie aus einem Veda-kundigen Brahmanengeschlechte her, was Garga und sein Sohn Nanda weit entfernt waren zu tun. Dennoch waren auch sie keine Shudra, sondern gehörten, obgleich etwas ziegennasig, durchaus der menschlichen Gesellschaft an. Auch war für Sridharman und schon für Bhavaputi das Brahmanentum nur noch eine Erinnerung, denn der Vater dieses bereits war auf der Lebensstufe des Hausvaters, welcher auf die des Lernenden folgt, mit Bewusstsein stehen geblieben und hatte sein Leben lang die des Einsiedlers und des Asketen nicht beschritten. Er hatte es verschmäht, nur von frommen Gaben zu leben, die seiner Veda-Kundigkeit gezollt wurden, oder war nicht satt davon worden und hatte einen würdigen Handel aufgetan mit Mull, Kampfer, Sandel, Seide und Zitz. So war auch der Sohn, den er sich zum Opferdienste erzeugt, ein Vanidya oder Kaufmann geworden, an der Dorfstätte Wohlfahrt der Kühe, und dessen Sohn wieder, Sridharman eben, war in dieselben Fußstapfen getreten, nicht ohne einige Knabenjahre hindurch, unter der Obhut eines Guru und geistlichen Meisters, der Grammatik, der Sternenkunde und den Grundelementen der Wesensbetrachtung gewidmet zu haben. Nicht also Nanda, des Garga-Sohn. Sein Karman war anders, und nie hatte er durch Überlieferung und Blutsmischung dazu angehalten, sich mit Geistigem abgegeben, sondern war, wie er war, ein Sohn des Volks und von lustiger Einfalt. Eine Krishna-Erscheinung, denn er war dunkel nach Haut und Haaren und sogar die Locke Glückskalb hatte er auf der Brust. Vom Schmiedehandwerk hatte er die wackeren Arme und vom Hirtentum noch weiterhin ein gutes Gepräge, denn sein Körper, den er mit Senföl zu salben und mit Ketten wilder Blumen, auch mit Goldschmuck zu behängen liebte, war Wohlgestalt, entsprechend seinem netten, bartlosen Gesicht, das allenfalls, wie erwähnt, etwas ziegennasig war und gewissermaßen auch wulstlippig, aber beides auf einnehmende Art, und seine schwarzen Augen pflegten zu lachen. Dies alles gefiel Sridharman bei der Vergleichung mit sich selbst, der um mehrere Schattierungen heller war als Nanda an Haupt und Gliedern und auch eine abweichende Gesichtsbildung aufwies. Der Rücken seiner Nase war dünn wie Messerschneide und Augen hatte er sanft von Stern und Lid, dazu einen weichen, fächerförmigen Bart um die Wangen. Weich waren auch seine Glieder und nicht geprägt von Schmiede und Hirtenwerk, vielmehr teils brahmanenmäßig, teils kaufmannshaft, mit schmaler, etwas schwammiger Brust und einigem Schmer um das Bäuchlein. Übrigens untadlich, mit feinen Knien und Füßen. Es war ein Körper, wie er wohl einem edlen und wissenden Haupt, welches bei dem Ganzen eben die Hauptsache, als Zubehör und Anhängsel dient, wohingegen bei dem ganzen Nanda sozusagen der Körper die Hauptsache war und der Kopf bloß ein nettes Zubehör. Alles in allem waren die beiden wie Shiva, wenn er sich verdoppelt und einmal als bärtiger Asket der Göttin wie tot zu Füßen liegt, einmal aber ihr aufrecht zugewandt als blühende Jünglingsgestalt, die Glieder dehnt. Da sie jedoch nicht eins waren wie Shiva, der Leben und Tod, Welt und Ewigkeit ist in der Mutter, sondern zweierlei darstellten hienieden, so waren sie einander wie Schaubilder. Eines jeden mein Gefühl langweilte sich an sich selbst, und ob auch wissend, dass alles ja doch nur aus Mängeln besteht, lugten sie nacheinander um ihrer Verschiedenheit willen. Sridharman mit seinem feinen Mund im Barte fand Gefallen an der urwüchsigen Krishna-Natur des wulstlippigen Nanda, und dieser, teils geschmeichelt hiervon, teils auch und noch mehr, weil Sridharmans hellere Farbe, sein edles Haupt und seine richtige Rede welche bekanntlich mit Weisheit und Wesenserkenntnis Hand in Hand geht und von Anbeginn damit verschmolzen ist, ihm großen Eindruck machten, kannte seinerseits nichts Lieberes als den Umgang mit jenem, so dass sie unzertrennliche Freunde wurden. Allerdings war in der Zuneigung eines jeden für den anderen auch einiger Spott enthalten, insofern als Nanda sich über Sridharmans hellen Schmäh, dünne Nase und richtige Rede, Sridharman dagegen über Nandas Ziegennasigkeit und nette Popularität sich unter der Hand auch wieder etwas lustig machte. Aber diese Art innere Spötterei ist meistens in Vergleichung und Unruhe einschlägig und bedeutet einen Tribut an das Ich und mein Gefühl, welches dem weiter daraus erwachsenden Maya-Verlangen nicht im geringsten Abbruch tut. Es geschah nun aber zur lieblichen, von Vogellärm durchtönten Jahreszeit des Frühlings, dass Nanda und Sridharman zusammen eine Fußreise taten über Land, ein jeder aus besonderem Anlass. Nanda hatte von seinem Vater Garga den Auftrag erhalten, ein Quantum Roherz einzuhandeln, von einer gewissen Gruppe tiefstehender, nur mit Schilf geschürzter Leute, die gewohnt und geschickt waren, solches aus dem Eisenstein zu schmelzen und mit denen Nanda zu reden wusste. Sie wohnten in Kralin, einige Tage Reisen westlich von der Heimat der Freunde, unweit des städtischen Kurukshetra, das seinerseits etwas nördlich vom volkreichen Indraprastha am Strome Jamna gelegen ist und wo Sridharman zu tun hatte. Denn er sollte bei einem dortigen Geschäftsfreunde seines Hauses, der ebenfalls ein auf der Stufe des Hausvaters verharrender Brahmane war, eine Partie bunter Gespinste, die die Frauen daheim aus feinem Faden gewoben, mit möglichstem Vorteil eintauschen gegen Reisstampfer und eine Art besonders praktischer Feuerhölzer, an denen zu Wohlfahrt der Kühe Knappheit eingetreten war. Als sie nun schon einen Tag und einen halben gereist waren, unter Menschen auf Landstraßen, wie auch allein durch Wälder und Einöden, wobei jeder seine Wegeslast auf dem Rücken trug, Nanda einen Kasten mit Betelnüssen, Kaurimuscheln und auf Bastpapier aufgetragenem Altarrot zum Schminken der Fußsohlen, womit er das Roherz der Tiefstehenden zu bezahlen gedachte, und Sridharman die in ein Rehfell eingenähten Gespinste, die aber Nanda aus Freundschaft auch zuweilen noch aufhuckte, kamen sie an einem heiligen Badeplatz Kalis, der Allumfangenden, der Mutter aller Welten und Wesen, die Vishnus Traumtrunkenheit ist, am Flüsschen Goldfliege, das fröhlich wie eine losgelassene Stute aus der Berge Schoß kommt, dann aber seinen Lauf mäßigt und an heiliger Stelle sanft mit dem Strome Jamna zusammenfließt, der seinerseits an überheiliger Stelle in die ewige Ganga mündet. Diese aber mündet vielfach ins Meer. Zahlreiche Badeplätze, hochberühmt, die alle Befleckung tilgen und wo man das Wasser des Lebens schöpfend und im Schoße untertauchend Wiedergeburt empfängt. Viele solche säumen die Ufer und Mündungsstellen der Ganga, und wo andere Flüsse sich in die irdische Milchstraße ergießen, auch wo wieder andere sich mit diesen verbinden, wie Goldfliege, das Töchterchen Schneeheims, mit der Jamna tut, überall dort findet man bestimmt solche Stätten der Reinigung und Vereinigung, bequem gemacht für jedermann zu Opfer und Kommunion, versehen mit heiligen Stufen zum Einstieg, dass nicht der Fromme ohne Form und Weihe durch Lotus und Uferschilf muss in den Schoß patschen, sondern würdig hinabschreiten kann, zu trinken und sich zu begießen. Der Badeplatz nun, auf den die Freunde stießen, war keiner der großen und vielbeschenkten, von denen die Wissenden Wunderwirkungen auskünden und zu denen Vornehme und Geringe, allerdings zu verschiedenen Stunden, sich in Scharen drängen. Er war ein kleiner, stiller und heimlicher, an keinem Zusammenfluss, sondern irgendwo schlecht und recht an Goldflieges Ufer gelegen, das hügelig anstieg einige Schritte vom Flussbett und auf dessen Höhe ein kleiner, bloß hölzerner und schon etwas baufälliger, aber recht bildreich geschnitzter Tempel der Herrin aller Wünsche und Freuden mit einem buckelig ausladenden Turm über der Cella stand. Auch die zum Schoße leitenden Stufen waren hölzern und schadhaft, aber zum würdigen Einstieg waren sie hinreichend. Die Jünglinge äußerten einander ihr Vergnügen, auf diese Stätte gestoßen zu sein, die Gelegenheit zu Andacht, Erfrischung und schattiger Rast auf einmal gewährte. Es war schon sehr heiß um die Tagesmitte, frühzeitig drohte im Frühling der schwere Sommer, und seitwärts vom Tempelchen zog auf der Uferhöhe Gebüsch und Gehölz sich hin von Mango-, Teak- und Kadamba-Bäumen, Magnolien, Tamarisken und Talapalmen, in deren Schutz gut frühstücken und ruhen sein würde. Die Freunde erfüllten zuerst ihre religiösen Pflichten, so gut die Umstände es erlaubten. Kein Priester war da, der ihnen Öl oder geklärte Butter hätte liefern können, die steinernen Lingam-Bilder damit zu begießen, die auf der kleinen, dem Tempel vorgelagerten Terrasse aufgestellt waren. Mit einer dort vorgefundenen Kelle schöpften sie Wasser aus dem Fluss und tätigten damit, das Zugehörige murmelnd, die gute Handlung. Dann stiegen sie, die hohlen Hände zusammengelegt, in den grünlichen Schoß, tranken, übergossen sich sinngemäß, tauchten und dankten, verweilten auch zum bloßen Vergnügen noch etwas länger als geistlich notwendig im Bade und bezogen danach, den Segen der Vereinigung in allen Gliedern spürend, ihren erkorenen Rastplatz unter den Bäumen. Hier teilten sie ihr Reisemahl miteinander wie Brüder, teilten es, obgleich jeder das Seine hätte essen können und einer auch nichts anderes hatte als der andere. Wenn Nanda einen Gerstenfladen brach, so reichte er dem Shridaman die eine Hälfte hinüber, indem er sagte, da, mein Guter. Und wenn Shridaman eine Frucht zerteilt hatte, gab er mit denselben Worten dem Nanda die Hälfte davon. Shridaman saß seitlich beim Essen, in dem hier noch ganz frisch grünen und unversengten Grase, die Knie und Füße neben sich angeordnet. Nanda dagegen hockte auf etwas populärer Art, mit hochgezogenen Knien die Füße vor sich hingestellt, wie man's nicht lange aushält, wenn man nicht von Geblütes wegen daran gewöhnt ist. Sie nahmen diese Stellungen unbewusst und ohne Überlegung ein, denn wenn sie auf ihre Sitzart Acht gehabt hätten, so hätte Shridaman aus Neigung zur Urwüchsigkeit die Knie aufgestellt und Nanda aus gegenteiligem Verlangen seitlich gesessen. Er trug ein Käppchen auf seinem schwarzen, schlichten, noch nassen Haar, ein Lendentuch aus weißer Baumwolle, Ringe um die Oberarme und um den Hals einen mit goldenen Bändern zusammengefassten Kettenschmuck von Steinperlen, in dessen Umrahmung man auf seiner Brust die Locke Glückskalb bemerkte. Shridaman hatte ein weißes Tuch um den Kopf gewunden und war in seinen ebenfalls weißbaumwollenen Hemdrock mit kurzen Ärmeln gekleidet, der über seinen gebauschten und hosenartig geschlungenen Schurz fiel und in dessen Halsausschnitt ein Amulettbeutelchen an dünner Kette hing. Beide trugen das Zeichen ihres Glaubens in mineralischem Weiß auf die Stirn gemalt. Als sie gegessen hatten, beseitigten sie die Reste und plauderten. Es war so hübsch hier, dass Fürsten und große Könige es nicht besser hätten haben können. Zwischen den Bäumen, in deren Blattwerk und Blütenbüscheln es sich leise regte, den hohen Kalamus- und Bambusstämmen des Abhangs, erblickte man das Wasser und die unteren Stufen des Einstiegs. Grüne Schlauchgirlanden von Schlingpflanzen hingen rings von den Zweigen, die sie anmutig verbanden. Mit dem Zirpen und Trillern unsichtbarer Vögel vermischte sich das Summen der Goldbienen, welche über den Blumen des Grases hin und her schossen und zu dringlichem Besuche bei ihnen einkehrten. Es roch nach Pflanzenkühle und Wärme, sehr stark nach Jasmin, nach dem besonderen Parfüm der Talafrucht, nach Sandelholz, außerdem nach dem Senföl, womit Nanda nach der Tauchkommunion sich sogleich wieder eingerieben hatte. Hier ist es ja wie jenseits der sechs Wogen von Hunger und Durst, Alter und Tod, Leid und Verblendung, sagte Shridaman. Außerordentlich friedevoll ist es hier. Es ist, als wäre man aus dem rastlosen Umtriebe des Lebens in seine ruhende Mitte versetzt und dürfte eratmen. Horch, wie lauschig. Ich gebrauche das Wort lauschig, weil es von der Tätigkeit des Lauschens abstammt, die nur durch die Stille erregt wird, denn eine solche lässt uns aufhorchen auf alles, was nicht ganz still darin ist und worin die Stille im Traum redet. Wir aber hören es auch, wie im Traum. »Es ist schon so, wie dein Wort sagt«, erwiderte Nanda, »im Lärm eines Marktes lauscht man nicht, aber lauschig ist auch wieder nur eine Stille, in der es doch dies und das zu belauschen gibt. Ganz still und von Schweigen erfüllt ist nur Nirvana. Darum kann man's nicht lauschig nennen.« »Nein«, antwortete Sridharmann und musste lachen, »darauf ist wohl noch keiner verfallen, das Nirvana lauschig zu nennen. Du aber verfällst gewissermaßen darauf, wenn auch nur verneinenderweise, indem du sagst, dass man es nicht so nennen kann und dir von allen Verneinungen, die sich darüber aussagen lassen, denn man kann vom Nirvana ja nur in Verneinungen reden, die allerdrolligste aussuchst. Du äußerst oft so schlaue Dinge.« Wenn man das Wort schlau anwenden darf auf etwas, was zugleich richtig und lächerlich ist. Ich habe viel dafür übrig, weil es mir manchmal plötzlich die Bauchdecke vibrieren lässt, fast wie beim Schluchzen. Da sieht man, wie verwandt doch Lachen und Weinen sind und dass es nur Täuschung ist, wenn wir zwischen Lust und Leid einen Wesensunterschied machen und das eine bejahen, das andere aber verneinen. Wo sich doch nur beide gemeinsam gut oder schlimm heißen lassen. Es gibt aber eine Verbindung von Weinen und Lachen, die man noch am ehesten bejahen und gutheißen kann unter den Erregungen des Lebens. Für sie ist das Wort Rührung geschaffen, welches nämlich ein heiteres Mitleid bezeichnet. Und dass das Vibrieren meiner Bauchdecke dem Schluchzen so ähnlich ist, kommt eben von der Rührung her. Und dass du mir auch wieder leid tust in deiner Schleue. »Warum tue ich dir denn leid?« fragte Nanda. »Weil du doch eigentlich ein rechtes Kind des Samsara und der in sich Befangenheit des Lebens bist«, erwiderte Sridharmann, »und gar nicht zu den Seelen gehörst, die es verlangt, aus dem schrecklichen Ozean von Weinen und Lachen hervorzutauchen.« Wie Lotosse sich über die Flut erheben und ihre Kelche dem Himmel öffnen. Dir ist ganz wohl in der Tiefe, wimmelnd voll von Gestalten und Masken, die in verschlungenem Wandel wesen. Und dass dir wohl ist, das macht, dass einem ebenfalls wohl wird bei deinem Anblick. Nun aber setzest du dir's in den Kopf und lässt dir's nicht nehmen, dich mit dem Nirvana abzugeben und Bemerkungen zu machen zu seiner Nein-Bestimmung, derart es sei nicht lauschig, was eben zum Weinen drollig oder mit dem hierfür geschaffenen Worte rührend ist, indem es einem leid tut um dein wohltuendes Wohlsein. »Na, höre mal«, erwiderte Nanda, »wie meinst denn du es mit mir?« »Wenn ich dir leid täte, weil ich in der Verblendung Samsaras befangen bin und kein Geschick zum Lotos habe, das ließ ich mir gefallen. Aber dass ich dir leid tue, gerade weil ich mich doch auch, so gut ich es verstehe, mit dem Nirvana etwas abzugeben versuche, das könnte mich kränken. Ich will dir sagen, du tust mir auch leid.« »Warum tue denn nun umgekehrt auch ich dir wieder leid?« fragte Sridharmann. »Weil du zwar die Veden gelesen und von Wesenserkenntnis was abbekommen hast«, versetzte Nanda, »dabei aber der Verblendung sogar leichter und bereitwilliger aufsitzest als solche, die das nicht getan haben. Das ist es, was mir einen Leibkitzel der Rührung erregt, nämlich ein heiteres Mitleid. Denn wo es nur ein bisschen lauschig ist, wie an diesem Ort, da lässt du dich gleich verblenden vom scheinbaren Frieden, träumst dich über die sechs Wogen von Hunger und Durst hinaus und denkst, du bist in des Umtriebes ruhender Mitte. Und dabei ist die Lauschigkeit hier und dass es so mancherlei zu belauschen gibt in dieser Stille, doch gerade das Zeichen, dass es umtreibt darin mit größter Geschäftigkeit und alle deine Friedensgefühle nur Einbildung sind. Diese Vögel girren einander nur zu, um Liebe zu machen. Diese Bienen, Libellen und Flugkäfer zucken umher, vom Hunger getrieben. Im Grase rumort es heimlich von tausendfachem Lebensstreit. Und diese Lianen, die so zierlich die Bäume kränzen, möchten ihnen Odem und Saft abwürgen, um nur selber recht fett und zäh zu werden. Das ist die wahre Wesenserkenntnis. Ich weiß es wohl, sagte Schredermann, und verblende mich nicht darüber, oder doch nur für den Augenblick und aus freiem Willen. Denn es gibt nicht nur die Wahrheit und Erkenntnis des Verstandes, sondern auch die gleichnishafte Anschauung des menschlichen Herzens, welche die Schrift der Erscheinungen nicht nur nach ihrem ersten, nüchternen Sinn, sondern auch nach ihrem zweiten und höheren zu lesen weiß und sie als Mittel gebraucht, das Reine und Geistige dadurch anzuschauen. Wie willst du zur Wahrnehmung des Friedens gelangen und das Glück des Stillstandes im Gemüte erfahren, ohne dass ein Maya-Bild, welches freilich in sich das Glück und der Friede nicht ist, die Handhabe dazu böte? Das ist dem Menschen erlaubt und gegeben, dass er sich der Wirklichkeit bediene zur Anschauung der Wahrheit. Und es ist das Wort Poesie, welches die Sprache für diese Gegebenheit und Erlaubnis geprägt hat. Ach so, meinst du das, lachte Nanda, demnach. Und wenn man dich hört, wäre also die Poesie die Dummheit, die nach der Gescheitheit kommt. Und ist einer dumm, so wäre zu fragen, ob er noch dumm ist oder schon wieder. Ich muss schon sagen, ihr Gescheiten macht's uns einem nicht leicht. Da denkt man, es kommt darauf an, gescheit zu werden. Aber ehe man's noch ist, erfährt man, dass es darauf ankommt, wieder dumm zu werden. Ihr solltet uns die neue und höhere Stufe nicht zeigen, damit wir den Mut nicht verlieren, die vorhergehende zu erklimmen. Von mir hast du's nicht gehört, sagte Schridermann, dass man gescheit werden muss. Komm, wir wollen uns ausstrecken im sanften Grase, nachdem wir gespeist und durch das Gezweig der Bäume in den Himmel blicken. Es ist eine so merkwürdige Schauenserfahrung aus einer Lage, die uns nicht eigentlich aufzublicken nötigt, sondern in der die Augen schon von selbst nach oben gerichtet sind, den Himmel zu betrachten, auf die Art, wie Erde die Mutter selbst es tut. Sieh ja, es sei, stimmte Nanda zu. Siyat, verbesserte ihn Schridermann nach der reinen und richtigen Sprache, und Nanda lachte über sich und ihn. Siyat, Siyat, sprach er nach, du Silbenstecher, lass mir mein Messingsch. Wenn ich Sanskrit rede, das klingt wie das Schnüffeln einer jungen Kuh, der man einen Strick durch die Nase gezogen. Über diesen urwüchsigen Vergleich lachte nun auch Schridermann herzlich. Und so streckten sie sich aus nach seinem Vorschlag und sahen geradeaus zwischen den Zweigen und wiegenden Blütenbüscheln in die bläue Vishnus hinauf, indem sie mit Blätterwedeln die rot-weißen Fliegen, genannt Indra-Schützling, abwehrten, die von ihrer Haut angezogen wurden.
Gerd Westphal las die erste von 9 Folgen der Erzählung »Die vertauschten Köpfe« von Thomas Mann. Sie ist im S. Fischer Verlag erschienen. Die Aufnahme entstand 1983 im NDR Hannover. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur-App.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Bundeskanzler Merz empfängt heute den jordanischen König Abdullah. Zuvor hatte Merz angekündigt, gemeinsam mit Jordanien eine Luftbrücke für den Gazastreifen einzurichten. Gleichzeitig erhöhte er nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts im Kanzleramt den Druck auf Israel, die humanitäre Lage in Gaza zu verbessern. Aus Berlin, Barbara Kostolnik.
Israel soll die humanitäre katastrophale Lage in Gaza sofort umfassend und nachhaltig verbessern. Es müsse der leidenden Zivilbevölkerung schnell, sicher und ausreichend humanitäre und medizinische Hilfe zukommen lassen, sagte Merz nach der Sitzung des Sicherheitskabinetts. Dort hatten er und Mitglieder der Bundesregierung gemeinsam mit Vertretern der Geheimdienste die Situation im Gazastreifen besprochen. Sollte sich die Lage im Kriegsgebiet nicht schnell verbessern, verhält sich Merz konkrete Maßnahmen vor. Welche das sein könnten, sagt er jedoch nicht.
Das verkürzte Ultimatum von US-Präsident Trump im Ukraine-Konflikt